Herzlich willkommen bei Meisterstücke, dem Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Hier lernt ihr die spannendsten Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region kennen. Wir sprechen mit den Macherinnen und Machern von nebenan. Bereit? Dann los! Ja, heute geht's bei uns um einen ganz besonderen Moment im Handwerk und im Leben jeder Handwerkerin und jedes Handwerkers, nämlich den Schritt von der Auszubildenden zur Gesellin. Und Jamie Ermter hat genau diesen Schritt vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht. Sie ist Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik und sie hat bei der Lossprechung in Willich eine Rede gehalten als Gesellin, die vielen im Saal sehr im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Jamie Ermter, erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung.
Vielen, vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie heute da sind. Sie haben in Ihrer Rede diesen Moment sehr betont. Sie haben gesagt, Elektro, Gesellin, das fühlt sich gut an. Das klingt richtig gut. Wie ist es heute, ein paar Wochen später?
Ja, es fühlt sich immer noch sehr gut an. Das war so ein Meilenstein, der einfach erreicht worden ist und der jetzt auch sagt, dass ich die Kompetenz habe, die viele Frauen ja leider auch absprechen, im Handwerk diesen Meilenstein erreichen zu können, und das ist jetzt geschafft. Und ja, ich arbeite jetzt aktuell nicht als Gesellin, aber habe schon einige Elektroprojekte mit begleitet, und zu wissen, dass ich dieses Können und dieses Wissen jetzt habe, tut sehr gut.
Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz in drei Sätzen vor.
Ich würde mich als sehr offene und neugierige Person bezeichnen. Ich habe selber keinen familiären Hintergrund im Handwerk, aber das hat mich unglaublich interessiert. Und dann lasse ich mich auch nicht so einfach von so einer Idee wieder abbringen. Genau. Und ich glaube, dann würde ich mich noch als engagiert und kreativ beschreiben.
Sie sind 22 Jahre alt, Sie kommen aus Kempen und Ihre Eltern sind Mediziner und Apothekerin, ja. Ihre Mutter. Was haben die gesagt, als Sie gesagt haben, ich habe zwar jetzt Abi gemacht, aber ich möchte ins Handwerk?
Die waren im ersten Moment etwas überrascht, weil das war auch nicht direkt das Erste, was ich gesagt habe nach dem Abi. Da gab es Pläne, Medizin zu studieren, Pläne, Politik oder Sozialwissenschaften, andere Sozialwissenschaften zu studieren. Und als ich dann letztendlich gesagt habe, okay, die Entscheidung steht, ich möchte ins Handwerk, haben die erstmal ein bisschen komisch geguckt, aber waren sehr, sehr supportive und haben mich da dann auch unterstützt, meine Bewerbungen zu schreiben und so weiter. Also von daher habe ich da gar nichts zu meckern.
Das werden Sie gerne hören. Wann haben Sie gemerkt, Mensch, Handwerk, das ist der Weg, den ich gehen will?
Ja, also wie gesagt, ich habe mich mit verschiedenen Studiengängen auseinandergesetzt, habe ein Jahr Pause gemacht nach dem Abi und da viele in meiner Umgebung gesehen, die, sei es aufgrund von Druck von den Eltern oder persönlichem Druck, einfach irgendwas angefangen haben, obwohl sie sich gar nicht so sicher waren, was sie denn jetzt machen wollen, und dann ihre Studiengänge auch, nicht alle, aber teilweise dann auch relativ schnell wieder abgebrochen haben, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich schon 12 Jahre in der Schule gesessen und gelernt, jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust, noch ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwas zu lernen und da sehr zeitintensiv meine Kapazitäten reinzustecken, wo ich gar nicht so richtig weiß, ob ich das machen will. Und ich hatte aber in diesem Jahr bei verschiedenen Volunteer-Projekten handwerkliche Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht, und gedacht, ja, selbst wenn das nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens tun will, habe ich dann eine Ausbildung gemacht, die mir auf jeden Fall immer sehr viel weiterhelfen wird und die mir auch nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet.
Was hat Sie dann konkret am Elektrohandwerk gereizt?
Die Vielfältigkeit. Also ich habe jetzt Energie- und Gebäudetechnik konkret gemacht als Ausbildung. Aber die Spannbreite, und die ist mir ja jetzt aufgrund des Ausbildungsweges auch gar nicht vorgeschrieben, in welche Richtung ich mich weiterentwickle, ist einfach unglaublich groß. Ob Mensch in die Industrie gehen möchte oder sich weiter Richtung Programmierung, SPS-Steuerung und so weiter informieren und weiterbilden möchte, das ist einfach ein unglaublich weites Feld. Und als ein Mensch, der sich gar nicht so sicher ist, ob er wirklich nur einen Beruf für den Rest des Lebens ausüben möchte, war das sehr verlockend, die Möglichkeit zu haben, okay, wenn ich dann auf diesen Bereich keine Lust mehr habe, dann mache ich eben was anderes. Aber habe schon mal einen Eingang in diesen Bereich.
Das heißt, es war ein breites Fundament, das Sie da mitgenommen haben.
Ja. Also aus der Ausbildung sowieso, da möchte ich ein ganz großes Lob an unsere ÜBL-Meister-Lehrgangsdozenten aussprechen, die uns ein wirklich sehr breites Spektrum an Themen an die Hand gegeben haben.
Also in der überbetrieblichen Ausbildung.
Ja, genau. Die hat in der Kreishandwerkerschaft in Mönchengladbach stattgefunden und da wurden uns von PV bis Elektromobilität, über Elektromobilität bis zu den eben erwähnten SPS-Steuerungen und der Programmierung wirklich allerhand mitgegeben. Das fand ich immer sehr spannend.
Lassen Sie uns darüber sprechen, welchen Stellenwert das Handwerk hat. Wie würden Sie die Bedeutung des Handwerks beschreiben?
Das Handwerk bedeutet im Grunde genommen alles, was wir jeden Tag sehen, jede Straße, die gebaut wird, jeder Zug, der fährt, jedes Gebäude, in dem wir sitzen, ohne Handwerk ist nicht.
Wann ist Ihnen das so klar geworden?
Ich glaube, im Beginn meiner Ausbildung, als ich so angefangen habe zu begreifen, wie allumfassend oder wie viel dieser Beruf eben umfasst, von der Netzwerktechnik, Satellitentechnik. Man hört Elektrik und denkt an Strom, aber es ist so, so viel mehr. Und dann stellt Mensch fest, ach, da sind noch 5 andere Gewerke, die auch alle nochmal so einen Bereich haben wie wir. Und dann fängt Mensch an, so langsam zu begreifen, dass das einfach alles mit Handwerk zu tun hat.
Wird das Bild der Gesellschaft vom Handwerk dieser Realität gerecht?
Leider nein, würde ich sagen. Also ich glaube, viele Menschen sind sich schon durchaus darüber bewusst, wie sehr sie auf HandwerkerInnen angewiesen sind. Wie Sie ja vorhin auch sagten, Sie sind leider handwerklich nicht so begabt. Das sagen einige Menschen so aus meinem Umfeld.
Ich habe 2 linke Hände, ja, absolut.
Genau, und denen ist das dann durchaus klar. Aber ich glaube, das Handwerk wird auch oft sehr in seiner Wichtigkeit heruntergespielt oder nicht so anerkannt, wie das sein sollte. Das kriegt Mensch natürlich in den Unterhaltungen mit dem eigenen Bekanntenkreis mit, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich mache eine Ausbildung, ach, du studierst nicht? Dieses Entsetzen war teilweise schon überraschend, weil das für mich immer was sehr Handfestes und Sicheres war im Handwerk. Wie ich in der Rede eben auch gesagt habe, das wird die KI ganz sicher nicht übernehmen. Das ist ein sicherer Arbeitsplatz, der aber leider ja, von der Gesellschaft nicht immer so anerkannt wird, wie er das sollte. Das macht sich nicht nur in Gesprächen bemerkbar, sondern leider auch in der Bezahlung. Gerade in der Industrie ist es ein bisschen besser, aber im privaten Bereich, wo die Leute ja aller Hände ringend Beschäftigte suchen, haben sie aber leider, und das ist jetzt auch nicht direkt Schuld der Arbeitgeber, aber nicht das Geld, um ihre Leute angemessen zu bezahlen, meiner Meinung nach. Ja, aber das geht ja auch anderen Bereichen so. Also es ist ja leider in der Pflege nicht anders. Die Berufe, Ausbildungsberufe, finde ich oft unterbezahlt für das, was die Leute da leisten.
Ein Bereich, in dem Handwerk gerade besonders sichtbar ja auch wird, ist das große Thema Energiewende. Sie haben gesagt, wir bauen, was andere versprechen. Das ist ja ein ziemlich klarer, aber auch hoher Anspruch.
Ja, ein sehr, sehr hoher Anspruch, vor allen Dingen, weil wir auch relativ schnell in einer dieser überbetrieblichen Lehrgänge desillusioniert worden sind, dass unsere Strominfrastruktur, unser Netz aktuell gar nicht darauf ausgelegt ist, das zu leisten, was es mit der Energiewende leisten müsste. Das macht sich ja auch jetzt schon bemerkbar, die Photovoltaikanlagen, die sich ja zunehmender Beliebtheit erfreuen, werden jetzt schon immer ungerner ans Netz angeschlossen, weil sich eben diese Spitzen, wenn es sehr sonnig ist, schwierig ausgleichen lassen und es wenig Speichermöglichkeiten gibt und so weiter. Das heißt, da ist wirklich noch viel, was getan werden muss.
Aber ohne das Elektrohandwerk geht's ja nicht.
Nein, auf keinen Fall. Wir sind die, die die PV-Anlagen bauen. Wir sind die, die das Netz ausbauen. Ja, da müssen Politik und Handwerk eigentlich Hand in Hand gehen.
Fühlen Sie sich als jemand, der bzw. die solche gesellschaftlichen Veränderungen, die ja damit auch zusammenhängen, mit umsetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also die Bereiche, in denen ich mich jetzt aktuell weiter informiere, haben viel mit der Energiewende zu tun und viel auch mit der Politik, die so dahinter steht. Deswegen würde ich mich schon als aktive Gestalterin in diesem Prozess sehen, ja.
Ein Thema, das Ihnen in Ihrer Rede besonders wichtig war, war Ihre Rolle als Frau auch im Handwerk und die Rolle von Frauen generell. Im Handwerk. Sie haben sehr offen darüber gesprochen, dass Sie ja oft die einzige Frau waren, ob das jetzt in der Berufsschule war oder auch auf Baustellen. Wie hat sich das für Sie im Alltag angefühlt?
Das ist eine sehr anstrengende Situation oft, weil das ist natürlich etwas, was sich in meinem eigenen Kopf abspielt. Aber es gibt dann schon diesen Anspruch an sich selbst, auch den anderen zu beweisen, dass die einzige Frau, die jetzt da ist, das aber trotzdem kann. Und das den Ansprüchen da auch gerecht zu werden, war mir dann immer sehr wichtig. Und das kann sich auch manchmal als sehr anstrengend herausstellen, wenn, und das ist dann leider, glaube ich, etwas, was sich im Köpfen anderer abspielt, die eine Frau repräsentativ für alle Frauen wird. Und dann das Versagen in Anführungszeichen der einen auch zum Versagen von vielen werden kann, in den Köpfen der anwesenden Männer in diesem Raum. Und das finde ich wichtig, dass das ganz klar getrennt wird.
Gab es Vorurteile, die Ihnen begegnet sind?
Vorurteile würde ich nicht direkt sagen, auf jeden Fall viel Erstaunen und Überraschung, wobei mir das jetzt auf Baustellen wenig passiert ist, dass Leute, also natürlich kommt da keiner und sagt, du bist hier aber falsch aufgehoben. Da hatte ich eher tatsächlich das Gegenteil, dass viele an mich herangetreten sind und gesagt haben, dass sie das sehr gut finden, dass ich das mache. Ich habe leider, gab es ein bisschen, ja, oder eine vorurteilsbelastete Beziehung zu dem Mit-Azubi in meinem Betrieb, der sich manchmal daran gestört hat, dass ich eben körperlich nicht das Gleiche leisten kann wie er. Das, tja, Das ist aber nun mal leider einfach so. Ich bin 1,60 groß. Irgendwo sind mir physische Grenzen gesetzt, die ich dann anderweitig gerne ausgleiche. Aber ich verstehe durchaus, dass das dann für Mitarbeitende manchmal hart ist, wenn ich immer die in Anführungszeichen leichten Jobs auf, körperlich leichten Jobs aufgetragen bekomme und sie dafür dann in ihrem Kopf sie dafür härter ran müssten, was ja aber gar nicht so stimmt.
Gab es Situationen, die Ihnen besonders im Kopf geblieben sind während der Ausbildung?
Ja, ich hatte eine super nette Unterhaltung mit einem Fensterbauer, der sich ein bisschen über den Bauherrn ausgelassen hatte und darüber, wie wenig spirituell dieser Mensch doch ist. Und ich dachte, ach, das ist einfach ein interessant. Da hatte ich selber so ein bisschen ein Vorurteil über Handwerker, dass sie mit Spiritualität und nicht so viel anfangen können. Ja, das fand ich sehr lustig. Genau, und dann hab ich mich mit ihm auch noch ein bisschen über Frauen im Handwerk unterhalten. Das war eine sehr, sehr positive Erfahrung. Leider ist mir auch sehr im Kopf hängen geblieben, die ja ekligen Blicke und teilweise tatsächlich auch Berührungen. Da hatte ich selber eine Situation, wo ich berührt worden bin, ohne dass ich das wollte und ohne dass das nötig gewesen wäre. Und wo ich mir dann auch, natürlich gibt es immer die paar Männer, die eklig sind und sich nicht korrekt verhalten, aber das große Schweigen der anderen Männer im Raum, die das mitbekommen haben, die ist mir sehr im Kopf geblieben, weil es sind leider nicht nur die Täter das Problem, sondern auch die Leute, die Männer, die daneben stehen und nichts sagen.
Das heißt, diese Situation hat stattgefunden auf einer Baustelle und Sie sind da von jemandem aus einem anderen Gewerk, also nicht aus Ihrer Firma, berührt worden.
Er hat danach auch noch einen dummen Kommentar dazu gemacht, den auch alle gehört haben und über den er dann auch noch ein bisschen gelacht hat. Und das wurde einfach so hingenommen. Ja.
Ist das ein Spezifikum im Handwerk oder ist es ein Spiegelbild leider der Gesellschaft?
Ich würde sagen, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das sind, Gewalt gegen Frauen ist ein tägliches Problem, was sich nicht nur im Beruf, sondern ja leider auch sehr stark im Privatleben vieler Frauen niederschlägt. Und ja, da wird viel Aktivismus von Frauen betrieben, aber letztendlich hilft es alles nichts, wenn da kein Umdenken bei Männern und auch bei Männern in der Politik passiert. Ja.
Was würden Sie sich da konkret wünschen?
Mehr Bewusstsein für die Probleme von Frauen. Es gab jetzt, das hat mich sehr erschreckt, vor kurzem eine Umfrage unter jungen Männern in EU-Staaten. Und da hat sich gezeigt, dass diese Männer teilweise ein sexistischeres Frauenbild zeigen als die Boomer-Generation. Und ich verstehe, dass wenn einem als Mann Privilegien geraubt werden, die vorher bestanden haben, dass sich das erstmal doof anfühlt. Aber es ist unglaublich wichtig, sich dann dieses Bewusstsein zu schaffen, mit welcher Konsequenz diese Privilegien für Frauen einhergehen und sich darüber klar zu sein, nein, es geht jetzt nicht gerade darum, dass ich etwas nicht machen darf oder dass mir etwas verboten wird, sondern dass andere Teile dieser Gesellschaft sich sicher fühlen und keine Angst haben, abends nach Hause zu gehen oder alleine zum Kunden zu fahren. Genau, also ein größeres Bewusstsein der Männer über die sexistischen Strukturen der Gesellschaft würde ich mir natürlich wünschen. Und konkret im Kleinen, dass jetzt um das aufs Handwerk zu beziehen, sich da auch die Männer darüber klar sind, dass wir nicht nur kleinere Männer sind, sondern dass wir eben auch andere Bedürfnisse haben. Das hat 3 Aufforderungen gebraucht, bis endlich ein Mülleimer auf der Toilette stand, was in einem weiblich geprägteren Beruf jetzt vielleicht eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Und halt eben auch die Aufforderung, passt auf eure weiblichen Mitarbeitenden auf, habt da ein Auge drauf, wenn da irgendwer eklig wird, widersprecht den Leuten, wenn sie abfällige Kommentare machen. Und wenn ihr konkret Situationen seht, wo eine Frau belästigt wird, dann greift bitte ein.
Wie sind Sie mit dieser Situation im Nachhinein dann umgegangen? Hat das Ihren Blick auch auf Ihre Ausbildung verändert? Oder ist das etwas, was man dann irgendwann abhakt?
Also als abgehakt würde ich das nicht bezeichnen. Ich habe von kurzem nochmal von einer Freundin einen ähnlichen Bericht erfahren, wo sie alleine zu einem Kunden gefahren ist und dann eine ähnliche Situation hatte. Und da habe ich mich nochmal tierisch darüber aufgeregt, wie sowas denn passieren kann. Der konkrete Umgang, ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals die Geistesgegenwart oder die Reflexionsfähigkeit besessen hätte, das dann nochmal aktiv anzusprechen in meinem Betrieb. Das würde ich definitiv auch als Fehler meinerseits betiteln, da einfach mal hinzugehen und zu sagen, hör mal, Chefe, das und das ist passiert. Ich habe mich da ein bisschen alleine gelassen gefühlt. Können wir das bitte beim nächsten Mal ändern? Das wäre wichtig gewesen. Aber in dem Moment ist da so viel Schock und Unverständnis und Entsetzen, dass ich erstmal ja, mich aus der Situation rausgezogen habe und ein bisschen durchgeatmet habe.
Sie haben vorhin gesagt, Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer. Hm. Wie sehen die aus?
Natürlich kann ich nicht 8 Stunden am Tag schlitzen, stemmen, fräsen. Das gehört nun mal auch zur Lebensrealität einer Frau dazu. Wir sind häufig körperlich nicht so stark wie viele Männer. Deswegen ist es da sehr wichtig, einen Umgang damit zu finden, dass sich jetzt eben nicht der andere Azubi unfair behandelt fühlt, sondern das vielleicht offen im Betrieb anzusprechen, wie da Regelungen gefunden werden können, dass sich keiner benachteiligt fühlt.
Was würden Sie einem Betrieb sagen, der vielleicht noch zögert, Frauen einzustellen?
Für mich gibt es einfach keinen Grund, warum das nicht so sein soll. Natürlich gibt es aus Arbeitgebersicht immer dieses in Anführungszeichen Risiko. Frauen können ja schwanger werden und dann in Elternzeit gehen und nur in Teilzeit arbeiten. Tja, aber wir haben sowieso zu wenig Auszubildende, also warum dann nicht den vollen Pool ausschöpfen? Ja, das ist, ich habe das Gefühl, sie stellen sich damit selber Steine in den Weg, weil Vielfalt einfach bessere Ideen bringt und meiner Erfahrung nach Frauen auch oft noch mal einen anderen Problemlösungsansatz haben können als Männer aufgrund ihrer individuellen Erfahrung. Und von daher würde ich Ihnen, glaube ich, sagen, steht euch da selber im Weg.
Ich stelle die Frage noch mal anders. Warum tun Frauen einem Betrieb gut?
Ich glaube, es trägt sehr viel, das habe ich auch schon gehört von männlichen Kollegen, es trägt, glaube ich, viel zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Es ist natürlich auch etwas, was grundsätzlich kritisiert werden kann, dass Frauen oft verantwortlich gemacht werden für die Stimmung oder das Gespräch im Raum. Aber ich glaube, dass der Umgang oft sehr viel kommunikativer werden kann. Viele Frauen haben meiner Erfahrung nach ein großes Talent in gewaltfreier Konfliktlösung und in offenen Gesprächen. Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ja, und einfach mehr Erfahrung, mehr Perspektive, mehr Offenheit. Ja.
Und was würden Sie jungen Frauen sagen, die überlegen, ins Handwerk zu gehen?
Macht es auf jeden Fall. Es ist eine unglaublich empowernde Erfahrung zu wissen, das, was die können, kann ich auch. Und auch wenn die Leute glauben, das ist ein Männerberuf, ich habe da genauso Ahnung von, die haben alle Quatsch erzählt. Also es war unglaublich, hat meinem Selbstwert, glaube ich, sehr gut getan. Und ja, seid offen in der Kommunikation mit euren Arbeitgebern und KollegInnen. Macht eure Bedürfnisse sichtbar und seid laut darüber. Ihr habt das Recht auf diese Bedürfnisse. Und ja, wenn es Situationen gibt, die stören, das ist wie in allen Dingen im Leben, Kommunikation ist das A und O.
Ein Riesenthema im Handwerk und in der Gesellschaft insgesamt ist künstliche Intelligenz, eine Technologie, die einerseits ja viele Dinge erleichtert, die Routineaufgaben übernimmt, die jede Menge Zeit sparen kann. Andererseits löst die KI ja bei vielen auch Unsicherheit aus. Was wird aus meinem Beruf? Wie verändert er sich? Wird er vielleicht irgendwann völlig überflüssig? Haben Sie Angst, dass die KI Sie als Elektronikerin irgendwann überflüssig machen könnte?
Sehr wenig. Also ich habe tatsächlich, also so ein bisschen, weil ich mich auch ganz gerne weiter in die IT-Sparte und das Programmieren einarbeiten würde. Und das ist ja durchaus auch etwas, was KI gut übernehmen kann. Aber insgesamt ist das Handwerk, glaube ich, oder die Arbeitsplätze im Handwerk sehr wenig bedroht davon. Was ich sehr schade finde in diesem Kontext ist, es ist ja eigentlich etwas Gutes, dass es da eine Möglichkeit gibt, uns Arbeit abzunehmen. Aber natürlich haben die Leute trotzdem Angst, dass diese Möglichkeit ihnen ihre Arbeit wegnimmt, weil sie dann eben ohne Geld dastehen. Ich finde das sehr schade, dass die positive Entwicklung, diese positive wissenschaftliche Entwicklung nicht zum Positiven für die gesamte Gesellschaft angewendet wird. Also das heißt, dass sich vielleicht die Arbeitslast aller reduzieren könnte, dadurch, dass KI eben Dinge übernimmt und die Leute dann aber trotzdem am Ende nicht mit weniger Geld dastehen, sondern leider ist es ja so, dass dieser Fortschritt oft Einzelnen in die Tasche spielt und der Arbeitnehmer dann am Ende mit weniger dasteht. Aber für das Handwerk sehe ich da sehr wenig Bedrohung. Ich habe noch keine KI auf eine Leiter steigen sehen.
Wo würden Sie sagen, kann KI im Handwerk helfen?
Ich glaube, dass KI in der Buchhaltung eine große Hilfe sein kann. Ich habe das in meinem eigenen Betrieb gelebt. Es sind ja nun mal Handwerker, die diese Betriebe leiten. Und Bürokräfte zu finden ist und bleibt schwierig. Und diese Bürokräfte müssen dann nun mal auch, je nachdem, was sie eben machen sollen, wenn sie Angebote schreiben sollen, wenn sie Planung übernehmen sollen, müssen sie nun mal auch eine gewisse Fachkenntnis haben. Und solche Arbeitskräfte zu finden, ist einfach sehr schwierig. Und das ist natürlich dann etwas, wo KI den Leuten Arbeit abnehmen kann, auf die sie ja vielleicht auch als Handwerker gar nicht unbedingt Lust haben, weil dafür haben diese Leute das ja gar nicht gelernt, um dann am Ende den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen und Rechnungen zu schreiben und Angebote zu verschicken und Mails zu beantworten. Ich glaube, da kann KI schon eine Möglichkeit schaffen, sich auf das Wesentliche dann zurückzubesinnen. Ja.
Was müssen junge Handwerkerinnen und Handwerker heute zusätzlich können?
Also im Elektroberuf möglicherweise unglaublich viel. Die Kommunikation mit KundInnen war schon immer sehr wichtig, aber der Umgang mit EDV wird immer wichtiger. Mittlerweile stehen ja nur noch wenige mit dem Zettel auf der Baustelle, sondern das Tablet oder iPad setzt sich mehr und mehr durch. Der Umgang mit digitalen AssistentInnen, die dann eben beim Aufnehmen der verbrauchten Materialien helfen und so weiter, ist unglaublich wichtig, ja.
Und damit sind wir schon bei ihrer eigenen Zukunft und auch der Gegenwart. Sie arbeiten heute als Gesellin in einem Handwerksbetrieb? Fragezeichen.
Das muss ich leider verneinen. Also so wichtig wie mir weitere Berufserfahrung ist, jetzt gerade habe ich mich dazu entschlossen, mit meinem Partner zusammen eine Europareise anzutreten für dieses Jahr, genau. Was allerdings nicht bedeutet, dass ich nicht auch weitere Berufserfahrungen gesammelt habe. Wir haben uns weiter informiert oder möchten auch noch mehr Erfahrungen sammeln in ökologischeren Communities. Und die haben natürlich auch immer Bedarf an HandwerkerInnen. Mein Partner ist Galabauer und wenn dann Galabauer und ein Elektrogesellin vor der Tür stehen, dann freuen die sich immer.
Sagt keiner nein.
Ja, genau, dann freuen die sich immer sehr, weil das fällt einfach immer an.
Sie sagten, eine Europareise, das klingt so nach Sightseeing und Tourismus. Das ist es ja aber nicht bei Ihnen, sondern Sie haben ein Campervan sich gekauft zusammen und mit dem fahren Sie durch Europa und leben auch darin.
Ja, genau. Das ist eine Lebensweise, die von dem, was ich mitbekommen habe, sich nicht alle so vorstellen können, aber die sehr gut zu dem passt, was jetzt gerade meine Interessen und meine Bedürfnisse eben sind. Genau, und damit touren wir so ein bisschen von, ja, wir haben über ein Netzwerk, das nennt sich WOOF, Worldwide Opportunities in Organic Farming. Und das sind eben nicht nur ökologische Farms, sondern auch Selbstversorger oder in Deutschland sind es viele Demeterhöfe und so weiter, die da Möglichkeiten anbieten. Aber es ist ein sehr interessanter kultureller Austausch direkt bei den Leuten zu Hause. Nicht nur Sightseeing und das machen wir natürlich auch, aber die schönen Bauwerke bewundern, sondern wirklich sich mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort auseinandersetzen. Ja.
Das heißt, Sie leben und arbeiten dann jeweils bei Familien, bei Betrieben und verbringen da eine gewisse Zeit.
Ja.
Welche Länder bereisen Sie?
Also im April waren wir jetzt in Frankreich, relativ nah an der Schweizer Grenze und haben da bei einer jungen Familie für eine Woche gearbeitet und ein bisschen mitgeholfen und dann nochmal für zwei Wochen auf einer Biofarm beziehungsweise auch einem Wohnkollektiv aus mehreren Parteien. Genau, und weiter auf der Liste steht auf jeden Fall Skandinavien. Das wird jetzt hoffentlich im Frühsommer passieren. Italien ist auch noch ein ganz großes Reiseziel von meinem Partner. Und ja, der Ostblock auf jeden Fall auch. Ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Rumänien. Da habe ich eine ganze Zeit nach dem Abitur in einem Tierheim verbracht. Genau, in der Hunderettung, wo mein Kindheitshund herkam. Da dachte ich mir, gucke ich mal an, wo der so gelebt hat. Genau, und die müssen jetzt leider umziehen mit ihrem Tierheim. Und da sind sie auch schon ganz begeistert darüber, dass die Elektrikerin gesagt hat, ich komme vorbei und helfe gerne.
Es ist so ein bisschen Worldwide Handwerk, oder?
Ja, das ist ein guter Begriff, ja.
Dann haben wir mächtig Glück, dass Sie jetzt hier und heute dann zwischendurch mal in Krefeld sind, also in der Heimat quasi. Wann geht's weiter?
Ende Mai, Anfang Juni ist das Ziel, genau, dass es weitergeht. Das hängt leider noch ein bisschen davon ab, wann unser altes Auto verkauft wird und von einigen Arzt- und Amtsterminen. Genau, aber das ist das Ziel, ja.
Und wie lange sind Sie insgesamt unterwegs?
Naja, ich würde mal sagen Ende offen. 2026 haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen zu reisen. Und der weitere Weg ist noch ein bisschen im Dunkeln, im Nebel. Ja.
Sie haben in Ihrer Rede gesagt, hinter uns liegen 3,5 Jahre Ausbildung. Vor uns liegt alles. Hm. Das klingt nach sehr, sehr vielen Möglichkeiten.
Ja, das war ja einer der Gründe, aus dem ich das Elektrohandwerk gewählt habe, dass es einfach unglaublich viele Bereiche gibt, in denen Mensch sich dann noch weiter informieren kann, weiter bilden kann. Und ja, selbst wenn es nicht das Elektrohandwerk bleibt, dann habe ich auf jeden Fall immer eine Verbundenheit dazu, ja.
Also 2026 steht für Sie im Zeichen der Europareise und des handwerklichen Arbeitens ja auch irgendwo während dieser Reise. Wie geht's danach weiter?
Ja, das steht noch nicht so ganz fest. Ich habe mich jetzt schon mal auf die Warteliste für die Meisterschule in Düsseldorf setzen lassen. Die ist, glaube ich, dicht bis 2029. Die Wartelisten sind unglaublich lang. Aber ich könnte mir auch durchaus tatsächlich vorstellen, steht nicht im Widerspruch zu dem, was ich in der Rede gesagt habe, aber ein Studium in der Elektrotechnik aufzunehmen, weil mich gerade dieser Programmierbereich in Anführungszeichen, die Automatisierungstechnik und so weiter, sehr interessiert. Aber gerade ist da wirklich noch alles vor mir.
Aber es bleibt irgendwas mit Elektro offensichtlich.
Ja, das hat mich einfach unglaublich gecatcht. Das ist auch nicht unbedingt was, womit mein Umfeld im Vorhinein gerechnet hat. Oder ich selber vielleicht auch nicht. Aber es ist einfach ein unfassbar spannendes Thema, ja.
Ich möchte zum Schluss nochmal auf den so ziemlich letzten Satz in Ihrer Rede zurückkommen. Da haben Sie gesagt, dass Sie ja in Ihrer Ausbildung zur Elektrogesellin, zur Elektronikerin gelernt haben, dass man Dinge prüfen muss, bevor man sie für gesichert hält. Und wörtlich sagten Sie, glaubt nie, dass etwas spannungsfrei ist, nur weil es so aussieht. Das gilt für Kabel und für vieles andere im Leben auch. Was bedeutet dieser Satz für Sie persönlich?
Ja, also so wie auch alles, was Mensch so sieht, Handwerk ist, ist ja auch alles, was einen so betrifft, oft sehr politisch. Und die Dinge werden sehr oft gerne sehr schwarz und weiß dargestellt. Und die eine Seite als spannungsfrei und die andere Seite als voller Spannung. Und so schwarz und weiß ist es nun mal aber leider oft nicht. Und da finde ich es auch unglaublich wichtig, zu prüfen, was denn dahinter steht und sich zu überlegen, wer aus welchem Interesse welche Standpunkte und Meinungen vertritt und ob es da nicht vielleicht noch Grauzonen gibt, die interessant wären zu erforschen. Ja.
Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, Dr. Fuhrmann, hat in einer Lossprechungsfeierrede gesagt, glaubt nicht denen, die die einfachen Lösungen haben.
Ja.
Ist es das so ein bisschen, was Sie meinen auch?
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben, ja.
Wenn Sie eine Botschaft an junge Menschen richten könnten, warum lohnt sich das Handwerk?
Es eröffnet eine vollkommen neue Perspektive auf diese Gesellschaft. Es ist unglaublich gut zu wissen, dass Mensch mit den eigenen zwei Händen und dem eigenen Verstand in der Lage ist. Und es bringt nach 8 oder 12 oder 10 Jahren Schule mit sehr viel trockener Theorie einfach nochmal einen Tapetenwechsel. Ja.
Demi Ermter, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung, zum Status als Elektrogesellin und ganz viel Spaß und tolle Eindrücke bei Ihrem spannenden Projekt, bei Ihrer Europareise und alles, alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.
Ja, vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte.
Und euch und Ihnen danke fürs Zuhören bei Meisterstücke und bis zur nächsten Folge. Das war Meisterstücke, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gerne weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Super wäre natürlich auch eine positive Bewertung oder Rezension. Darüber würden wir uns riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Meisterstück. Tschüss!